Zu unserem nächsten Gast. In den 90er Jahren keimte die Poetry Slam Szene in Deutschland auf. Kampfsport für Dichter quasi. Und dieser poetische Wettstreit ist seitdem immer mehr gewachsen. Mittlerweile finden in Deutschland 300 regelmäßige Poetry Slams statt. Das muss man sich mal kurz so im Gehirn zergehen lassen. Ist fast so ein bisschen wie diese unzähligen Misswahlen. Miss Deutschland, Miss Spandau oder auch Miss Spreewaldgurke. Und da kann man ja auch schon mal ganz leicht den Überblick verlieren. Um als Lyriker erfolgreich zu sein, reicht so ein Poetry Slam Titel alleine nicht. Dass unser nächster Gast allerdings gleich 3 deutsche Meisterschaften im Slam gewonnen hat, schadet aber auch nicht. Dass er außerdem eine ziemlich gute Nische mit seinen Gedichten gefunden hat, darüber möchte ich heute mit ihm reden und Ihnen seine Arbeit in dieser Richtung etwas näher bringen. Herzlich willkommen, Lars Ruppel. Schön, dass du da bist.
Hallo Silke. Hallo alle. Hallo Sonnenuntergang.
Ja, der mal wieder zauberhaft ist und wie gut das. Du sitzt mit dem Rücken dazu, das tut mir ein bisschen leid.
Wir können die Position auch.
Wir können nochmal gleich die Stühle wechseln. Marco, erstmal reden wir. Oder du kannst, wenn du ein bisschen liest gleich, kannst du dich vielleicht so positionieren, dass du davon noch was hast. Erstmal müssen wir nochmal ein bisschen reden, mein Lieber. So, ich habe gelesen, du bist Vollzeit-Slammer. Und mit dem Begriff konnte ich so richtig nichts anfangen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was das bedeuten könnte. Heißt das, wo immer ein Mikrofon und eine Bühne und ein Publikum ist, da bist du und slammst? Oder heißt das, du bist der Einzige, der wo er geht und schlägt, auch im Supermarkt oder sonst wie slammt und das 24 Hours am Tag durchzieht? Oder heißt das, du bist so erfolgreich als Slammer, dass du davon als einer der wenigen richtig leben kannst?
Das kann man so eindeutig gar nicht sagen. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wie Suki es gesagt hat. Suki hat ja auch gesagt, dass ein großer Teil ihrer Arbeit auch das Rumliegen oder das Recherchieren ist, das drüber nachdenken ist. Und das kann man ja gar nicht stoppen, wenn man etwas schreibt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich eher dastehe, wo man mich bezahlen kann. Also ich mache das nicht als Hobby, das ist schon mein Beruf. Und wenn ich etwas vortragen soll, dann brauche ich dafür auch das Geld. Und wenn man mir das zahlt, dann bin ich da.
Okay, aber das heißt, du lebst wirklich ausschließlich davon. Du hast keinen anderen Dayjob, wie die Amerikaner sowas nennen.
Nee, da habe ich keinen, absolut nicht. Ich habe auch nie was studiert. Ich habe auch kein Studium oder so. Ich habe mir schon ziemlich direkt nach dem Abitur gedacht, gut, jetzt habe ich mein Abitur geschafft mit 3,6, nice. Dann, was machst du jetzt? Und ich wusste nicht was. Und es war nicht so attraktiv und so lustig und so schön und so bewusstseinserweiternd und positiv wie eben Poetry Slam. Und da habe ich gedacht, gut, dann möchte ich eben den Menschen die gleiche Freude an Sprache vermitteln, die ich empfinde, wenn ich ein Gedicht lese, schreibe, höre oder vortrage.
Gab es eine Initialzündung? Wie hast du überhaupt erfahren, dass es sowas wie Poetry Slam gibt? Also was war der Moment in deinem Leben? Wie alt warst du da ungefähr, als du dachtest, oh, das könnte was Spannendes für mich sein?
Also ich war 16. Eigentlich eine Phase, wo man wirklich sehr, sehr wenig liest. Also eher so eine Phase, wo man sagt, natürlich kann ich die Abenteuerromane der Welt lesen. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Emil und die Detektive. Aber ich muss die Abenteuer auch selber leben gehen. Klar kann ich die Liebesromane lesen, jetzt, keine Ahnung, Romeo und Julia oder 50 Shades of Grey. Aber ich muss ja auch die Liebe selber fahren gehen. Das ist ja so eigentlich die Aufgabe dieses Alters. Aber ich hatte einen Kumpel, der so sagte, komm, Lars, pass auf, da gibt's Poetry Slams, da gibt's Freibier. Wenn du auftrittst, kriegst du Freibier. Und das hat mich mit 16 sehr überzeugt. Ich hatte kein Geld, aber Durst. Und dann habe ich ein Gedicht geschrieben für diesen Poetry Slam und habe ziemlich schnell bei diesen Poetry Slams gemerkt, es geht gar nicht nur um Freibier oder um das Produzieren des eigenen Egos, sondern es geht tatsächlich um die Poesie und in all ihrer Schönheit. Und dann dachte ich, gut, das machst du beruflich.
Großartig, oder? Über die Aussicht auf Freibier zum Traumjob gekommen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich hatte schon erwähnt, dass du deine eigene Nische quasi gefunden hast. Du machst noch viel mehr. Ich wollte ein bisschen darauf hinaus, dass du dir so Redensarten vornimmst, wie zum Beispiel Heide Witzka, Herr Kapitän. Und daraus machst du Gedichte?
Genau, also ich nehme mir eine Redensart und frage mich dann, was ist die Geschichte dahinter? Jetzt nicht etymologisch, wo kommt das jetzt tatsächlich her? Wer hat das entwickelt? Was ist der sprachliche Stamm? Sondern vielmehr, was könnte die Geschichte dahinter sein, die fantasievolle Geschichte? Und das ist reine Faulheit. Das mache ich nur deshalb, weil es als Autor extrem schwer ist, sich ein Thema zu suchen. Dann sitze da, wachst morgens auf und überlegst, okay, worüber schreibe ich? Und dann musst du erstmal überlegen, was bewegt dich am meisten? Und da ist so viel. Da musst du nur die Zeitung aufschlagen, kriegst du ja schon einen Rappel, weil einfach so viel los ist, was dich wütend macht oder bewegt oder deine eigene Freundin, dein Kind oder deine Oma. Das sind ja alles Themen. Und diesen Wust habe ich versucht zu entknoten, indem ich einfach gesagt habe, gut, pass auf, du nimmst eine Redensart, Holla die Waldfee, da habe ich immer verstanden, Holger die Waldfee, dachte ich mir, wer ist Holger die Waldfee? Und habe die Geschichte von Holger die Waldfee aufgeschrieben. Und das hat ganz gut geklappt. Dann hatte ich gedacht, gut, guckst du mal, was noch passieren kann. Nicht schlecht, Herr Specht, wer ist das eigentlich? Habe ich mir das genommen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Texte, die ich für meinen Beruf eben brauchte, für das Vortragen von Gedichten, darüber am leichtesten schreiben konnte. Und das ist reine Faulheit, reiner Hedonismus, aber ich habe diese Reihe jetzt auch weitestgehend eingestellt, weil sie mich selber so annervt, dass ich mir jetzt langsam was Neues Neues suchen muss.
Ach komm, aber dabei ist doch Holger die Waldfee. Ich meine, das ist doch total zauberhaft. Das war dein erster Gedichtband über Redensarten. Der wurde übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob du sowas dann als Autor auch erfährst, der wurde von unseren Radio 1 Literaturagenten sehr gelobt. Ist das bis zu dir vorgedrungen?
Ja, von Gesa. Ich war sogar im Studio selbst. Das war super. Ja.
Ach, die haben dich auch eingeladen gleich. Okay, okay. Die Ausgabe habe ich ausnahmsweise verpasst. Ja. Du hast aber in diesem Jahr Teil 2 mit Die Kuh vom Eis veröffentlicht. Und das war's? Da wird es keine Fortsetzung mehr geben?
Also es fühlt sich momentan so an, als ob die Reihe fertig erzählt war. Ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal, vielleicht kommt nochmal irgendwas, aber momentan würde ich sagen, jetzt suchst du dir was Neues. Da gibt's ja auch so viel. Man könnte ja auch eine Reihe schreiben über, keine Ahnung, Radiomoderatorinnen oder über, weiß ich nicht, Oscar-Filme. Ja, man kann ja über alles eine Reihe schreiben oder ich schreibe einfach mal wieder über etwas, was mich wirklich bewegt. Politik, gesellschaftliche Themen. So wie Suki. Suki, sie sieht so unglaublich erfüllt aus auf der Bühne. Sie macht das so toll. In ihren Texten ist so viel Wahrheit. Das ist so wichtig. Oder die Fußballkommentatoren davor. Wenn sie über Fußball redet, merkst du genau, das ist wirklich ihr Interesse. Das ist ihr Ding. Und wie sie da das Hansa-Lied gesungen hat, poetischer wird es ja heute, egal was ich vortrage, auch nicht mehr. Ja, also wir lieben dich total und egal. Oder hat großartige Reime. Ja, und es ist einfach wichtig, dass man über das spricht, was man wirklich liebt. Und das bin ich momentan am Suchen.
Okay, wir hören gleich noch eine Passage. Du wirst was lesen, damit unsere Hörer und Hörerinnen auch so einen Eindruck davon bekommen. Aber mich interessiert noch eine andere Seite. Es gibt ein weiteres Projekt von dir und das ist, glaube ich, richtig, richtig spannend und toll. Das heißt Wegworte. Und wenn ich verstanden habe, was dich dazu bewegt oder worum es da geht, dann geht es nicht um unterhaltsame Vorträge auf der Bühne, sondern du arbeitest mit Demenzkranken. Ist das richtig?
Beziehungsweise ich schule Angehörige und Pflegekräfte von Menschen mit demenziellen Veränderungen darin, wie sie Gedichte vortragen. Der Grundgedanke ist einfach, dass man in der Pflege von älteren Menschen, in Pflegeeinrichtungen oder in der ambulanten Pflege daheim, die Kultur als ein Teil der richtigen Pflege betrachtet. Wir haben vielleicht mit ganz viel Glück haben wir irgendwann mal genug Leute, um unsere Senioren sauber zu halten und sie satt zu machen. Aber das kann es nicht sein. Das ist kein Leben im Alter. Das ist kein Zustand. Zu einem würdevollen Leben im Alter gehört nicht nur satt und sauber zu sein, sondern eben auch die eigene kulturelle Biografie, die man jahrelang geschrieben hat, indem man ins Theater gegangen ist, Radio 1 gehört hat oder was auch immer getan hat, weiterschreiben zu dürfen. Dass man die Gedichte vorgelesen bekommt, die man auch wirklich will. Dass man die Filme gucken darf, die man wirklich liebt. Dass man die Musik hören darf, die man wirklich liebt. Das Problem ist aber, dass die wenigsten Pflegekräfte jetzt wirklich die Gedichte, die Lieder und die Filme der Senioren auch wirklich mögen. Und da entsteht ein Ungleichgewicht. Wenn ich als junge Pflegekraft mit 20 Jahren direkt aus der Schule in diesen unglaublich wichtigen, so schlecht bezahlten, aber so schweren Beruf reingestoßen werde und dann muss ich jeden Tag die Glocke vortragen, obwohl ich mich einen Scheiß für die Glocke interessiere, obwohl ich ganz andere Gedichte und Lieder mag, da wirst du echt bekloppt bei und das darf nicht sein. Und deswegen denke ich an beide Seiten, ich möchte Pflegekräften und Angehörigen eben zeigen, wie sie ihre eigenen kulturellen Impulse, ihr eigenes Leben, das, was sie sind, in die alltägliche Pflege integrieren können, damit sie selber nicht wahnsinnig werden.
Okay, und du hast, das ist ein wichtiger und guter Punkt, schön, dass Sie das wertschätzen und anerkennen, du hast zu diesem Thema auch ein Buch rausgebracht und zwar als Herausgeber. Du hast auch eine der Geschichten darin geschrieben. Erzähl mal kurz, worum es da geht. Jetzt hinten sehe ich es gar nicht, es ist dies hier. Ne? Wir haben zwei Bücher vor uns stehen, aber natürlich mit dem Rücken, damit das Publikum es sehen kann. Geblitzdings, das ist natürlich eine Referenz zu Men in Black, wo das Gedächtnis irgendwie ausgelöscht wird durch das Blitzdings. Aber das ist natürlich ein sehr passender Titel, weil bei Demenz verschwinden auch Teile der Erinnerung, leider Gottes. Und was hast du dir bei dem Buch gedacht? Was finden sich darin für Geschichten?
Ich hatte so einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass das Thema Demenz bei sehr vielen Menschen auf der Bühne, bei sehr vielen Künstlern tatsächlich auch ein Thema ist. Ich habe einen Kollegen von mir gesehen bei den deutschen Meisterschaftsfinals 2000 irgendwas. David Friedrich heißt der, ein ganz junger Mann. Der hat auf der Bühne ein wahnsinniges Gedicht vorgetragen über die demenzielle Veränderung seiner Oma. Und das war so ein leuchtender Punkt von Relevanz auf der Bühne, auf dieser Slam-Bühne, wo oft so dahergeplappert wird, dass ich dachte, mein Gott, was steckt da an Tiefe, was steckt da an emotionaler Wucht dahinter? Und habe dann irgendwie mal versucht zu recherchieren, gibt es denn auch noch andere Künstlerinnen, Dichterinnen und Dichter, Slammerinnen und Slammer, die genau diese Erfahrung gemacht haben und vielleicht auch ihre schwierigen Erfahrungen in Gedichten versucht haben umzusetzen. Und tatsächlich gab es dann ganz viele, so viele, dass ich dann irgendwann eine Auswahl treffen musste und gedacht habe, gut, die bindest du alle und bringst eben ein Buch raus, was hoffentlich interessant ist für alle Menschen, die jemanden pflegen, das ihnen hoffentlich zeigt, da leben draußen Leute die gleichen Geschichten, die gleichen Hürden, die gleichen wunderschönen Momente und die sich dann hoffentlich in dem Buch wiederfinden und etwas daraus lernen oder vielleicht unterhalten daraus gehen.
Gut, wir hören einen kurzen Song. Ich sage gesprächstechnisch vielen Dank an Lars Ruppel. Weitere Informationen zu Wegworte finden sich auch auf der radio1.de Seite. Und Lars Ruppel wird nach einem Song eine kurze Lesung aus dem Buch Die Kuh vom Eis, neue Gedichte über Redensarten zum Besten geben. Also bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Danke dir erstmal. So, wie versprochen gibt's jetzt eine kurze Lesung von Lars Ruppel aus Die Kuh vom Eis. Viel Spaß damit.
Ja, das ist auch das gleichnamige Gedicht Die Kuh vom Eis. Es ist eine sehr obsolete Redensart. Sie verschwindet nach und nach aus unserem Sprachgebrauch. Also heißt einfach, kaum jemand sagt das noch. Ne? Also die Kuh vom Eis, wer sagt das noch? Die Kuh vom Eis holen? Ja, alt. Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen. Kuh vom Eis holen heißt, eine schwierige Situation gut gelöst haben. Und das ist die Kuh vom Eis. Es war einmal eine Geschichte, die wurde Kindern gern erzählt. Weil die Kinder sie so fürchten und sie die Geschichte quält. Deren Echo in den Nächten in der Dunkelheit erklingt. Die mit jeder ihrer Silben in die Kinderträume dringt. In der jeder, der sie hört, ein bisschen von sich selbst entdeckt. Und niemand weiß ganz sicher, wie viel Wahrheit in ihr steckt. Alle Kinder sollen sie hören. Dafür hat man sie erdacht, dass die Angst die bösen Kinder zu ganz lieben Kindern macht. Die Geschichte, die auch mir mal meine Seele umgepolt. Die Geschichte von der Kuh, die sich die bösen Kinder holt. Das ist eine Horrorgeschichte, merkt man, ne? So von der Stimmung her. Sie versteckt sich in den Wäldern. Von dort kommt sie in der Nacht, was sie fast gefriert zu Tode, denn sie ist aus Eis gemacht. Zunächst hört man nur die Glocke, dann vernimmt man den Geruch. Dann erst spürt man ihre Kälte und dann geht das Herz zu Bruch. So erscheint sie bei den Kindern in den Zimmern in der Nacht, die verzweifelt überlegen, welchen Fehler sie gemacht, bis sie hoch und heilig schwören, fortan immer brav zu sein. Dann erklingt die Glocke leiser und die Kinder schlafen ein. Wenn sie aus dem Schlaf erwachen, dann liegt Schnee auf ihrem Haar. Gerade so viel, dass sie wissen, dass die Kuh bei ihnen war. Bah. Die nur deshalb wieder fortging, weil ein Schwurbart abgelegt, so lang, bis sie ihn gebrochen, bis die Glocke wieder schlägt. Und sie schlüge wohl noch immer, wäre nicht eines Nachts die Kuh zu dem einen Kind geschlichen, das die kleinen Augen zu hat und nun öffnet, weil sich Schnee auf alles legt und die Glocke einer Kuh in seinem Kinderzimmer schlägt, das nun schreit aus voller Kehle, seine böse Tat gesteht und die Kuh wollte schon verschwinden, als die Zimmertür aufgeht. Was ist los, Kind? Schreit der Vater und das Kind quiekt ein. Eine Kuh! Welche Kuh denn? Schreit der Vater. Da erklingt ihr lautes Muh, fährt dem Vater durch den Körper, Gänsehaut und Herzschlagsprung. Und für eine Schrecksekunde ist er selber wieder jung. In der Star Trek Fanbettdecke eingekauert sieht man ihn, wie sein kleiner Kinderkörper randvoll mit Adrenalin fast vor Angst stirbt, weil sein Blut sich in den Herzkammern versteckt, als ob eine Rinderzunge eiskalt an der Seele leckt. Tränen, Schweiß und Pipi fließen. Alle Härchen stellen sich steil. Schrille Schreie, bange Blicke, Flashback fertig, Vater, geil. Die Kuh stand plötzlich da und starrte auf eine Visitenkarte von Kai Diekmann, seines Zeichens Redakteur der einflussreichen Bild, die nur für 80 Cent im Preis schon den Intelligenzquotienten nennt, der genügt, um den Inhalt selber zu verstehen. Und am nächsten Morgen schon hockte in der Redaktion die Kuh vom Eis am Monitor und tat das Gleiche wie zuvor. Sie machte Angst. Nun musste sie dafür nicht mehr selbst in die Zimmer böser Kinder schleichen. Vom Schreibtisch aus konnte sie im gleichen Zeitraum 2 Millionen Seelen nur mit einem Text befehlen, wovor sie sich fürchten sollen. Weil das die Menschen wissen wollen. Sie schrieb im Zwei-Huf-Tipp-System Schlagzeilen, die jedem dem, der sie las, so Angst einjagte, dass niemand dran zu zweifeln wagte. Gottverdammte Griechengier! Wir sind nicht das Sozialamt hier! Oder Horrorurlaub! Deutschenhass! Welle macht 2 Deutsche nass! Oder alle Menschen müssen sterben! 100 Fakten rund ums Erben. Diese und noch andere Werke steigerten die Absatzstärke und so erhielt die Kuh vom Eis sogar den Axel Springer Preis. Doch einmal, nach dem Feierabend, endlich Feierabend habend, verließ sie das Verlagsgebäude voller Feierabendfreude, lockerte sich die Krawatte, die sie umgebunden hatte und an der die Glocke hing, atmete tief ein und ging in den Stadtpark, um dort diese frisch geblühte Blumenwiese anzutesten, durchzuschnaufen, aus dem Stadtparksee zu saufen und wie sie dort so wieder kaute, hört sie plötzlich eine laute Stimme hinter sich und Schritte. Polizei, den Ausweis bitte. Sie machte ihre Taschen leer, zeigte den Ausweis her und fragte dann nach der Kontrolle, was man damit erreichen wolle. Dort, wo ein Schlagstock stecken sollte, steckte eine eingerollte Zeitung, die der Bulle nun hervorholte, um kundzutun. Das steht doch ständig in der Zeitung. Wer stoppt endlich die Verbreitung? Bettelherden aus dem Osten sind auf Steuerzahlerkosten hier, um unsere Parks zu essen. Die Kuh wusste genau, aus wessen Hufen dieser Unsinn stammte. Noch vor dem ersten Wort erkannte sie ihr Kürzel. KVE. Da sah sie auf den Stadtpark sehen, an dessen Rand in dem Moment das Laternenfirmament entflammte und an allen Masten hingen mehr als wirklich passten Kameras, die jeden Flecken des Parks mit Infrarot abcheckten. Und sie sah Vorratskammern voller Daten und Straßen voll Pegida-Spaten und geschlossene Stehplatztribünen und Bundeswehreinsätze im Innern und gesprengte, liegengelassene Gepäckstücke und die Wahlergebnisse aus den USA und die bei uns wahrscheinlich kommen im September, wenn ihr nicht wählen geht. Und Zäune um ganz Europa. Und wie die Menschen sich misstrauten. Von hinter Hochhaus hochgebauten, massenmedial erzeugten Mauern aus die Welt beugten. Davor sogar die Kuh vom Eis. Schnitt sie doch selbst das Schwarz ins Weiß, aus dem die Welt die Angst ablas. Da ging sie durch das Stadtparkgras und durch das Stadtparktor hinaus in Richtung Axel Springer Haus. Dort schlich sie zwei Etagen tief ins menschenleere Bildarchiv, häufte den Papieren und Schund zu einem großen Haufen und nahm, was man den Bildstift nennt, der vorne schreibt und hinten brennt, entzündete das Altpapier, als jemand aus dem Dunkeln ihr einen Stoß gab und sie fiel aufs frisch entfachte Flammenspiel. Das Eis, aus dem die Kuh bestand, wurde Wasser, das den Brand löschte und als Dampf verschwand. Der Täter wurde nie erkannt. Es fehlt bis heute ein Beweis. Wer tötete die Kuh vom Eis und rettete den Bildverlag vom wohlverdienten Brandanschlag? Das Bildarchiv bewachte zwar eine Überwachungskamera und Gutachten erwogen gar, dass das Frauke Petri war. Andere blieben drauf bestehen, von der Laien sei zu sehen. Doch das sind Gedankenspiele. Sicher ist, es gibt sehr viele, die von Ängsten profitieren. Ob Eltern, die ihr Kind dressieren, Bankberater Geld abzocken, Politiker, die Wähler locken. Mit Angst erreichen sie ihr Ziel. Denn wer Angst hat, denkt nicht viel. Die Kuh vom Eis kommt jetzt nicht mehr. Das macht jetzt Thomas de Maizière. Der flüstert kleinen Kindern zu: Du bist dir nicht mehr sicher. Buh. Dankeschön.
Großartig. Danke. Lars Ruppel, lieben Dank. Was Sie an den Radiogeräten natürlich nicht mitbekommen haben, ist, er hatte das Buch zwar in der Hand, er hat das alles auswendig runtergerappt. Meinen größten Respekt dafür. Ich habe es parallel im Buch mitgelesen. Ja, der Mann kann seine Texte, können wir mal festhalten. Wenn Sie das nachlesen wollen, Die Kuh vom Eis, neue Gedichte über Redensarten, ist schon draußen erschienen im Satyr Verlag. Und das andere Buch, worüber wir geredet haben, Geblitzdings, das hat er herausgegeben. Das ist aus dem Jahr 2016, können Sie also auch käuflich erwerben. Lars Ruppel, herzlichen Dank.